Bibelheise.
Alle Menschen sind Sünder. Eine einzige Sünde reicht dazu aus. Es stimmt aber auch, dass manche Sünden schlimmer und ernster sind als andere. Anders als viele es meinen, gibt es sehr wohl große und kleine Sünden.
Liebe Hörer, hier sind wir wieder auf einem weiteren Abschnitt unserer Bibelreise. Es grüßt Sie ganz herzlich Carlos Waldo und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Es geht weiter durch den ersten Korintherbrief und heute bietet uns Professor Luisa Jung ein ganz heikles Thema aus den Kapiteln 5 und 6. Ein Thema, welches schon das Leben vieler Leute zersetzt und die Kirche mit in Verruf gebracht hat. Unser Thema lautet: Eine Prüfung der Kirche auf Herz und Nieren. Ist eigentlich das Wort Sünde nicht mehr zeitgemäß? Warum gehen wir so lässig mit Unmoral um? Beeinflussen oder beeinflusst werden? Das ist hier für Luisa Jung die Frage.
Ja, liebe Hörer, die Lage dort in Korinth war schon heikel. Es war höchste Zeit, dass Paulus dort eingriff. Er musste einmal alles durch und durch prüfen, um klarzustellen, ob die Zustände dort Hinweise oder gar Tadel erforderten. Was sich dort in jener Gemeinde im alten Griechenland abspielte, war schon sehr schlimm. Gleich am Anfang von Kapitel 5 heißt es: Überall geht die Rede um, dass unter euch Unmoral herrscht, und zwar in einem Maß, das nicht einmal unter den Heiden vorkommt, nämlich, dass einer unter euch sich mit der Frau seines Vaters zusammentut. Und ihr seid noch stolz darauf. Solltet ihr nicht vielmehr voller Trauer sein und den aus eurer Gemeinschaft ausstoßen, der so etwas getan hat? Obwohl ich nicht leiblich dort anwesend bin, bin ich im Geist bei euch, und ich habe bereits diesen Täter verurteilt, als ob ich anwesend wäre. Wenn ihr euch nun im Namen unseres Herrn Jesus versammelt und ich im Geiste bei euch bin und ebenfalls die Macht unseres Herrn Jesus Christus gegenwärtig ist, so liefert diesen Menschen dem Satan aus, damit sein Leib zerstört und sein Geist am Tag des Herrn gerettet wird. Welch eine verwickelte Sache, liebe Hörer! Paulus musste hier nun wirklich auf Einzelheiten eingehen, weil die Gemeinde ein zügelloses, unmoralisches und völlig verderbtes Leben führte. Nur durch einen tiefen Eingriff in das Leben der Gemeinde konnte man dieser Ausschweifung entgegentreten. Hier musste unbedingt etwas unternommen werden. Die sexuelle Unmoral hatte dort einen derartigen Tiefpunkt erreicht, wie es selbst unter den Heiden nicht üblich war. Da schlief doch jemand tatsächlich mit der Frau seines eigenen Vaters. Und der Mensch lebte weiter in der Gemeinde, als ob nichts geschehen wäre. Deshalb wird dann ab Kapitel 6, Vers 12 das Thema der Unmoral besonders aufgegriffen. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist angemessen. Mir ist alles erlaubt, aber ich werde mich von nichts beherrschen lassen. Dann fährt Paulus in Vers 13 fort: Der Leib aber ist nicht für die Unzucht bestimmt, sondern für den Herrn, und der Herr für den Leib. Durch seine Macht hat Gott den Herrn auferweckt und wird uns ebenfalls auferwecken. Wisst ihr denn nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich die Glieder Christi nehmen und sie mit einer Hure verbinden? Auf keinen Fall. Wisst ihr nicht, dass derjenige, der sich mit einer Hure verbindet, einen Leib mit ihr bildet? Wie denn geschrieben steht, sie werden beide ein Fleisch sein. Wer sich aber mit dem Herrn verbindet, der ist ein Geist mit ihm. Das unmoralische, verderbte und unzüchtige Leben in der Gemeinde Korinth erfordert von Paulus eine harte und direkte Haltung. Und er sagt: Ihr dürft so nicht leben. Diese eure Lebensweise ist verwerflich. Man kann nicht gleichzeitig als Christ und in Unzucht leben. Und dann folgt in Vers 18 eine klare Anweisung: Flieht die Unzucht. Alle anderen Sünden, die jemand begeht, befinden sich außerhalb seines Leibes. Wer aber Unzucht treibt, der sündigt gegen seinen eigenen Leib. Wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Heiligtum des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und euch von Gott gegeben ist, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ihr seid um einen hohen Preis erkauft, deshalb verherrlicht Gott mit eurem Leib. Also, liebe Hörer, sexuelle Sünden haben eine ganz besonders schwierige Eigenart. Sie sind nicht so, wie andersartige Sünden. Eine Sünde gegen den eigenen Leib hat sehr ernste Schäden zur Folge. Deshalb erklärt der Apostel Paulus hier in seinen Anweisungen an die Gemeinde in Korinth ganz klar, dass es sich hierbei wirklich um ganz ernste und schwerwiegende Angelegenheiten handelt. Nun hingen die Probleme dort allerdings nicht nur mit Geschlechtlichkeit und moralischer Ausschweifung der Gemeindeglieder zusammen. Es gab auch noch anderes. In Kapitel 6, Vers 1 begegnet uns eine weitere tadelnswerte Angelegenheit. Wenn jemand unter euch eine Klage gegen einen anderen Bruder hat, wieso wagt er es dann, den Fall den Gottlosen zum Gericht vorzulegen, anstatt ihn vor die Heiligen zu bringen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn ihr die Welt richten werdet, seid ihr dann nicht imstande, unwichtigere Angelegenheiten zu richten? Da gab es Brüder, die andere Brüder vor heidnischen Gerichten verklagten. Sie stritten sich und versuchten dann, die Sache gemäß dem Recht ihrer Zeit zu lösen. Paulus sagt dazu, ihr sollt nicht so handeln, ihr solltet das unter euch erledigen, denn so wie ihr handelt, bringt ihr Schande über das Evangelium. Und ich sage das, um euch zu beschämen. Ein solches Verhalten leugnet die Glaubwürdigkeit des Evangeliums. Und in Vers 7 behauptet der Apostel, dass es unter euch überhaupt Streit gibt, ist schon eine volle Niederlage. Warum leidet ihr nicht lieber Unrecht? Warum nehmt ihr nicht lieber den Schaden auf euch? Stattdessen verursacht ihr selbst Unrecht und Verluste und das gegen Brüder. Weil sie von den christlichen Richtlinien abwichen, glitten die Korinther in ein unzüchtiges Leben entgegen der Anleitung Gottes und sie stritten sich. Das schädigte damals der Verkündigung des Evangeliums. Deshalb gibt Paulus hier einen direkten und sachlichen Rat, und zwar, dass die Korinther keine Gemeinschaft mit Menschen pflegen sollten, die sich als Brüder bezeichnen, aber nicht gemäß den Maßstäben des Evangeliums leben wollen. Leute, die ein unzüchtiges Leben führen. In Kapitel 5, Vers 6 sagt er, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teich zum Gären bringt? Werft den alten Sauerteig von euch, damit ihr ein neuer, ungesäuerter Teich werdet, wie ihr es ja auch seid, denn Christus, unser Osterlamm, wurde geopfert. Und in Vers 9, ich habe euch doch schon geschrieben, dass ihr euch nicht unzüchtigen Menschen anschließen sollt. Das ist doch auffällig. Paulus bezieht sich hier nicht auf die Unzüchtigen dieser Welt, auf Leute, die bekanntlich Gott nicht kennen und geizig Diebe, Verleumder oder Götzendiener sind. Dazu müsste man ja die Welt verlassen. Paulus ist sehr deutlich, ich schreibe euch, dass ihr euch nicht jemandem anschließen sollt, der sich als Bruder bezeichnet und dabei unzüchtig, geizig, Götzenanbeter, Verleumder, Trinker oder ein Dieb ist. Mit solchen Leuten sollt ihr doch nicht einmal essen. Paulus meint nicht solche außerhalb der Gemeinde, sondern Gemeindeglieder, die sich als Brüder bezeichnen. Die Gemeinde Christi hat seriös zu sein. Deshalb tadelt der Apostel hart das unzüchtige Verhalten der Gemeindeglieder und fordert Ordnung. Sollte ich etwa die Leute außerhalb der Gemeinde richten? Sollt ihr nicht die richten, welche zur Gemeinde gehören? Die Außenstehenden wird Gott richten. Vertreibt jenen Bösewicht aus eurer Mitte. Jawohl, die Gemeinde Christi ist befugt, solche Angelegenheiten zu bearbeiten. Also gut, liebe Hörer, aber auch nicht alle Nachrichten aus der Gemeinde Korinth sind negativ. Es stimmt zwar, dass es in jener Gemeinde Sünde gab, über die Paulus sehr negativ berichtet, um die Lage zu korrigieren, aber er erkennt das Positive auch an. So sagt er in Kapitel 6, Vers 9, wisst ihr nicht, dass die Bösen das Reich Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher, weder passive noch aktive Homosexuelle, keine Diebe, geizige Alkoholiker, Verleumder oder Betrüger werden das Reich Gottes erben. Ihr aber seid gewaschen, ihr seid geheiligt und im Namen des Herrn Jesus Christus und im Geist unseres Gottes gerechtfertigt. Paulus macht sehr klare Aussagen. Wer sich Christ nennt, aber unzüchtig und gottfern lebt und sich seinen eigenen Sünden ausliefert, erbt nicht das Reich Gottes. Entscheidend ist aber, dass wie tief auch immer jemand gefallen sein mag, wie schwer seine Sünde und seine Ausschweifung ist, das Evangelium Christi immer die Lösung bietet. So sagt der Text ja auch, solche sind einige von euch gewesen. Sie sind es gewesen, nun sind sie es nicht mehr. Denn ihr wurdet gewaschen und geheiligt und habt in Christus Jesus die Vergebung und seid gerechtfertigt. Ja, liebe Hörer, selbst für die schlimmste Sünde bringt Christus Jesus die Lösung. Dennoch fällt der harte Tadel des Paulus in den Kapiteln 5 und 6 des 1. Korintherbriefes auf. Wir müssen also verstehen, dass man sich vor sexuellen Vergehen sehr sorgfältig in Acht nehmen muss. Wer sich solchen Sünden ausliefert, schafft sich viel Unglück im Leben.
Wir kommen nun zu den Fragen, um die Kapitel 5 und 6 des 1. Korintherbriefes besser zu verstehen. Was war denn das nur für ein Fall und Skandal? Führte jener Mensch eine ehrliche Beziehung zu seiner eigenen Mutter? War das so? Könntest du diesen Text etwas besser erklären?
Also die Ausschweifung in Korinth war ja nun wirklich eine sehr ernste und schlimme Sache. Ein junger Mann hatte ein Verhältnis mit der Frau seines Vaters, so heißt es im Text. Sie war die Frau des Vaters, nicht seine Mutter. Wenigstens war man so tief nun doch noch nicht geglitten. Offenbar handelte es sich um die Stiefmutter, jemand anstelle der Mutter des jungen Mannes. Soweit die Verdorbenheit jener Gesellschaft. Und das innerhalb der Gemeinde. Das waren die Zustände.
Und nun will Paulus diesen Mann dem Satan ausliefern. So heißt es doch in Kapitel 5, Vers 5. Eine recht seltsame Sache. Wenn es sich nun um einen wirklich schlimmen Menschen handelt, dürfen wir den dann verpacken und an den Satan absenden?
Der Text ist schon seltsam und fällt auf, aber sicher bedeutet das, dass der Betreffende aus der Gemeinde, aus der Gemeinschaft der Christen ausgeschlossen wird. Das wissen wir, weil die Bibel das gemeindefremde Umfeld als Welt bezeichnet. Dort herrscht der Fürst dieser Welt und das ist der Satan. Außerhalb der Gemeinde, in der gottfeindlichen Welt, herrscht der Satan. Wenn nun dieser junge Mann aus der Gemeinde ausgeschlossen wird, dann untersteht er von da an geistlich dem Satan. Das bedeutet nicht irgendein Ritual, eine Art Voodoo oder ähnliches, nichts dergleichen. Der Mensch wird schlicht und einfach aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Und im Falle jenes jungen Mannes sagt Paulus, dass Gott eine körperliche Strafe für ihn zulassen würde, wohl irgendeinen Schmerz, damit er sich besinnt und geistlich wiederhergestellt und gerettet wird. Das gibt also zu verstehen, dass es körperliche Leiden mit geistlichem Ursprung gibt, deren Ziel die Wiederherstellung des Sünders ist.
Mit Blick auf die vorgebrachten Argumente, sind denn sexuelle Sünden tatsächlich schlimmer als andere? Ist das tatsächlich die Lehre, die Paulus hier bringt?
Also diese Frage wird oft missverstanden. Es gibt tatsächlich eine gewisse Gleichartigkeit aller Sünden, insofern sie uns alle von Gott trennen und entfernen. Alle Menschen sind Sünder, dazu reicht eine einzige Sünde. Aber es stimmt auch, dass manche Sünden schwerwiegender und ernster sind als andere. Anders als viele meinen, gibt es durchaus kleine und große Sünden. Da gibt es sehr schlimme Dinge, die eine sehr böse Einstellung erfordern, und andere Dinge, die jedermann begeht und die nicht so schlimm sind. Die sexuellen Sünden sind schlimmerer Art, weil sie den Leib des Sünders mit beeinträchtigen. So können gewisse Dinge, die wir auf sexueller Ebene begehen, unser Leben und das Leben anderer für immer kennzeichnen. Deshalb gelten sexuelle Sünden als so schwerwiegend und schädlich. Selbst wenn das der heutigen Gesellschaft nicht passt, ist es doch weiterhin wahr.
Nun kommt in Kapitel 6 des 1. Korintherbriefes auf Streitfälle zu sprechen. Ist es denn einen Christen verboten, einen anderen Christen vor Gericht zu bringen? Ist das ein Aus für die Rechtsanwälte?
Eine knifflige Angelegenheit, nicht wahr? Bedeutet das wirklich, dass jeder Prozess gegen Christen unzulässig ist? Ganz allgemein gibt das Neue Testament zu verstehen, dass wir uns bemühen sollen, die Dinge unter uns selbst zu erledigen. Und tatsächlich ist es eine Niederlage und Schande, wenn Glaubensgeschwister versuchen, ihre Uneinigkeiten vor der öffentlichen Justiz zu klären. Das schadet dem Evangelium. Allerdings handelte es sich hier anscheinend um ziemlich unbedeutende Kleinigkeiten, über die jene Christen bereit waren zu streiten und sich leicht in solche Fälle verwickelten. Das heißt nicht, dass jede Verhandlung vor Gericht unbedingt sündhaft ist. Es kann etwa sein, dass jemand Anspruch auf eine Erbschaft hat und ein Verwandter das nicht zugeben will. Oder jemand hat einen sehr schweren Schaden erlitten, der gerichtlich berichtigt werden muss. Die Umstände sind vielseitig und müssen Fall für Fall bewertet werden. Diese Anweisungen von Paulus verbieten nicht jede Art gerichtlicher Maßnahmen. Er formuliert kein Gesetz darüber. Er sagt, dass man das vermeiden soll. Die Angewohnheit zu streiten, wie sie in Korinth stattfand, war aber eine Schande und für das Evangelium schädlich.
Diese Gemeinde in Korinth kann einen wirklich überraschen, nicht wahr? Da tritt jemand auf den Ball und man zeigt ihm die rote Karte. Ist eigentlich die Gemeinde befugt, jemanden auszuschließen? Hilft das oder schafft das weitere Probleme?
Diese Sache ist heutzutage schwer zu verstehen, aber es stimmt schon, dass die Gemeinde dazu befugt ist, obwohl man das oft aus dem Blick verliert. Wenn sich jemand Gott und Christus gegenüber verpflichtet hat und vernünftige Grenzen übertritt, wenn derjenige die Mindestmaßstäbe von Glauben und Praxis, die von einem Christen zu erwarten sind, missachtet, dann ist der Abbruch der Gemeinschaft die einzige Möglichkeit, dem Betreffenden zu helfen. Das ist so, als ob jemand die Straße überquert und ein Wagen mit 100 Stundenkilometern auf ihn zukommt und ihn überfahren und umbringen kann. Da kann man nicht auf denjenigen zugehen und ihn freundlich bitten, doch aus dem Weg zu gehen, weil dort ein schneller Wagen auf ihn zukommt. Nein, da schubst man den Menschen mit Gewalt beiseite, um ihn vom Tod zu retten. So ist ein solcher Bruch eine drastischere Maßnahme in der Gemeinde, um einen Menschen zu wecken und ihm zu sagen, merkst du denn nicht, dass du dein Leben zerstörst? Wach doch auf, Menschenskind! Dann kann derjenige wieder zurechtgebracht werden, obwohl auf eine schmerzhaftere und schwer zu verstehende Art und Weise.
Und zum Schluss nun eine letzte Frage noch über 1. Korinther 5 und 6. Kann jemand mit ernsten sexuellen Problemen diese mit Hilfe des Evangeliums überwinden? Ist das möglich? Wie stellt sich das dar?
Eine der größten Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft ist, dass viele die Hoffnung und die Fähigkeit zu träumen verloren haben. Unsere heutige Kultur ist deterministisch eingestellt, das heißt, wenn du so geboren bist, dann bist du eben so und dann hast du dieses Problem und damit hat sich's. Das Evangelium bietet uns aber das Recht und die Freiheit, uns selbst zu überwinden. Wir alle haben unsere Schwächen, unsere Fehler und Sünden, einschließlich der sexuellen. Das kann manchmal mit unseren Neigungen und den Umständen zu tun haben. Manchmal handelt es sich aber um angeborene Schwierigkeiten. Andere wieder entwickeln sich aufgrund unseres Verhaltens, unserer Gemeinsamkeiten oder unserem geschichtlichen und gesellschaftlichen Lebensweg. Das Evangelium sagt aber, dass Gott alles, was mit uns geschieht, verwenden kann, um Christus in uns entstehen zu lassen, dank der Liebe Gottes, der Gnade und der Vergebung Christi. Durch den Geist befähigt, können wir überwinden und unsere Grenzen und Schwächen hinter uns lassen. Das ist die Macht des Glaubens, die umwandelnde Macht der Liebe Christi. Das kann zwar schwer sein und eine Weile dauern, und manchmal kommt der Sieg schrittweise, wie auch immer. Wir brauchen nicht mehr Knecht unserer eigenen Schwächen zu sein, denn im Evangelium Christi liegt Kraft, Erlösung und Heil.
Vielen Dank für die Antworten. Und nun zur Anwendung dieser Bibelarbeit.
Heute haben wir uns auf der Bibelreise 1. Korinther Kapitel 5 und 6 angesehen. Und die Lage war schlimm in Korinth. Deshalb heißt das Thema unserer Betrachtung auch eine Prüfung der Kirche auf Herz und Nieren. Paulus hatte einen Bericht über jene Gemeinde erhalten und hat darauf untersucht, was denn da geschah. Er kämmt alles durch und bespricht die wichtigsten Punkte der Korinther Gemeinde. Seine Untersuchung offenbarten ihm allerhand Ausschweifungen in jener Christengemeinde des ersten Jahrhunderts. Ja, liebe Hörer, wenn wir heute über Geschlechtssünden reden, über sündhaften Sex, meinen viele, das sei Dummheit, Unsinn aus vergangenen Zeiten. Hier ist aber der tiefe Sinn und die Anwendung unserer Betrachtung. Sexuelle Sünden sind eine Geißel für die Menschheit. In Christus gibt es aber eine wahre Befreiung davon.
Damit endet für heute unsere Bibelreise, liebe Hörer, und wir rechnen mit allen für die Fortsetzung in einer Woche an diesem Sender. Herzlich willkommen und bitte nicht vergessen.